Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, vor etwa einem Jahr gab es zwei Rücktritte von bekannten Fußballtrainern. Jürgen Klopp verließ nach einer sehr erfolgreichen Zeit den FC Liverpool. Und Christian Streich verließ nach 29 Jahren den SC Freiburg, der in seinen letzten Jahren in der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga war. War auch nicht immer so. Und für die betroffenen Vereine ein großer Einschnitt. Manche fragten sich, wie geht es weiter? Große Schuhe. Umso überraschender, dass auf beide Trainerlegenden ein Nachfolger kam, bei dem es nicht bergab, sondern bergauf ging. Der FC Liverpool, der ist Meister der englischen Liga. Und der SC Freiburg ist nur knapp an einem Champions-League-Platz vorbei. Das hatten sich die Fans nach dem Rücktritt der beiden Trainer wohl kaum so vorgestellt. Man kann das vergleichen mit dem Abschied von Jesus und seinen Jüngern. Die dachten auch, als Jesus gekreuzigt wurde, wie geht's jetzt weiter? Katastrophe. Und Jesus hat sie auf diese Situation vorbereitet. In den sogenannten Abschiedsreden, die wir im Johannesevangelium finden, wir hatten letztlich schon mal einen Predigtext daraus, Johannes 13 bis 17. Und da verspricht er ihnen, ihr Lieben, ich lasse euch nicht alleine. Er schickt sozusagen einen Nachfolger. Und das ist der Heilige Geist. Jetzt sagt einer, ja, den Heiligen Geist gab es doch schon vorher, auch im Alten Testament schon. Schon bei der Schöpfung steht ja, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Ist das jetzt eigentlich was Neues? Ja, auch im Alten Testament ist der Geist schon aktiv, aber er ist nur punktuell aktiv. An bestimmten Orten, bestimmten Situationen, bestimmten Menschen. Jetzt aber soll er immer da sein. Das ist das Neue. Er soll die Jünger prägen, begleiten. Und da kann man auch fragen, wie beim FC Liverpool oder SC Freiburg, ist es durch den Heiligen Geist besser oder schlechter geworden? Damals, beim Abschied von Jesus und seinen Jüngern, gab es ihn und die 12. Dann noch einen erweiterten Jüngerkreis von etwa 70, einige Frauen, die mit Jesus zogen, darüber noch einzelne weitere, wahrscheinlich kleine Hausgemeinden, die an ihn glaubten in Israel. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Über 2 Milliarden Christen auf dieser Erde. Und auch wenn in Deutschland das eher schwierig ist im Augenblick mit dem Glauben und der Kirche, weltweit wachsen die Gemeinden. Also, wir können nicht sagen, dass sich die Situation der Gemeinde verschlechtert hat. Im Gegenteil. Da kann man nur sagen, wie gut, dass wir den Heiligen Geist haben. Wie gut, dass wir das heute feiern können zu Pfingsten. Übrigens, das Wort Pfingsten kommt vom griechischen Pentekoste, das heißt so viel wie 50 Tage. Pfingsten ist immer 50 Tage nach Ostern. Und wir feiern eben zu Pfingsten, der Heilige Geist ist gekommen. Die Pfingstgeschichte haben wir eben in der Lesung gehört. Aber eben nicht nur damals in Jerusalem, sondern wir feiern ja deswegen Pfingsten, weil der Heilige Geist auch heute zu uns kommen kann. Und wir haben heute einen vorgeschlagenen Predigtext, der uns ein bisschen zeigen kann. Ich greife mal das Bild vom Trainer auf, wie der Heilige Geist uns sozusagen trainieren kann als Christen. Johannes 14, da kündigt Jesus den Heiligen Geist an. Wir lesen die Verse 15 bis 27. Da sagt Jesus, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot, Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Amen. Wenn ein Kind seine Eltern verliert, ist das etwas ganz Schreckliches. Man spricht von einem Waisen. Jedenfalls, wenn ein Kind ganz klein ist, ist es ganz besonders schlimm. Ich hörte letztlich von einer Frau, die ihre Eltern gar nicht kennengelernt hat, weil sie in den ersten 3 Lebensjahren verstorben sind. Jesus sagt seinen Jüngern hier in Vers 18, dass er sie nicht als Waisen zurücklassen will. Christen sind ja auch Kinder, Kinder Gottes. Aber sie sollen keine Waisen sein. Denn Jesus sagt, ja, ihr bekommt eine neue Verbindung zu Gott, sozusagen eine Standleitung zu Gott. Er sagt, dass er selber wiederkommt. Vers 18, ich komme zu euch. Vers 19, dass sie mich sehen. Jetzt könnte man denken, das bezieht sich auf darauf, dass Jesus wiederkommt am Ende der Zeit. Das tut er auch. Aber hier ist es gemeint, dass Jesus tatsächlich durch die Auferstehung wieder sichtbar wird und dann durch den Heiligen Geist den Jüngern begegnet. Also sozusagen ein geistliches Sehen ist hier auch gemeint. Vers 20 nochmal, an jedem Tage werdet ihr erkennen, dass ich bei meinem Vater bin. Die Jünger werden also erkennen, dass Jesus wirklich bei Gott ist. Dass er selbst Gott ist, dass er Gottes Sohn ist. Ja, hier geht es um Erkennen, wie es hier heißt. Um Lehre also. Und dementsprechend sagt Jesus in Vers 26, dass der Heilige Geist die Jünger alles lehren wird. Lehre, das hört sich doch eher theoretisch an. Wer interessiert sich schon für Lehre? Und erst recht beim Heiligen Geist. Beim Heiligen Geist denken wir doch an Gefühle, an Begeisterung. Und ja, die können wir auch gebrauchen. Vielleicht gerade im Siegerland. Ich erinnere mich noch, es war mal eine Lobpreisband hier zu Gast und ja, ein paar wenige standen auf und dann sagten die am Schluss, ja, ja, also für Siegerlander Verhältnisse seid ihr richtig gut mitgegangen. Ja, also wir brauchen Begeisterung, aber trotzdem, der Heilige Geist ist eben nicht nur eine gefühlsmäßige Begeisterung. Hier steht es, der Heilige Geist ist auch Lehre. Warum ist das so wichtig? Nichts gegen Gefühle. Ja, wir brauchen Gefühle. Aber Gefühle brauchen eine Grundlage. Sonst ist mit den Gefühlen auch schnell vorbei. Das ist wie bei einem Paar, bei einem Ehepaar. Man verliebt sich zuerst, große Gefühle, wunderbar. Aber oft ist es dann irgendwann vorbei mit den Gefühlen. Und mancher ist dann enttäuscht und sagt, ach, wir lieben uns nicht mehr. Und wer das sagt, hat nicht verstanden, was Liebe eigentlich bedeutet. Liebe ist eben mehr als ein Gefühl. Liebe heißt, ich lerne den anderen kennen. Ich sage Ja zu ihm oder zu ihr, so wie er oder sie ist. Nur Gefühle, das ist Verliebtsein, ist was Schönes, aber dauert nicht für immer. Und so leben manche auch den Glauben, so wie das Verliebtsein, als ein Gefühl. Wenn man große Gefühle hat, dann ist es wunderbar mit Gott. Aber wenn Gott irgendwo weit weg zu sein scheint, wenn die Gefühle eben ganz anders sind, dann sagt man, ja, ich kann nicht mehr glauben. Glaube bedeutet, Jesus erkennen, Ja zu ihm sagen. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Warum? Menschlich könnten wir nur sagen, Jesus, ach, den sehe ich doch nicht, hat vor 2000 Jahren gelebt, lange her. Aber heute? Und der Heilige Geist zeigt uns, Jesus ist da. Jesus ist da zum Beispiel, wenn ich im Gottesdienst bin. Jesus ist da, wenn ich in der Bibel lese. Jesus ist da, wenn ich bete. Und er wirkt durch sein Wort. Ich erlebe das immer wieder, da staune ich drüber, dass mir Gottesdienstbesucher sagen, also du hast genau für mich gepredigt, das war jetzt genau das, was ich brauchte. Und ich sage, ja, ich wusste aber nicht von dir. Das macht der Heilige Geist, dass er so etwas schenkt. Und so mache ich euch gerade zu Pfingsten Mut, betet um den Heiligen Geist. Betet, dass Gott euch anspricht. Betet, dass er euch begegnet. Jesus erkennen, das ist eben auch nicht nur etwas Kopfmäßiges. Jesus erkennen bedeutet etwas noch viel mehr. Erkennen bedeutet eine tiefe Gemeinschaft haben. Das sehen wir schon in der Schöpfungsgeschichte, dass in der Bibel Erkennen eben mehr ist. Da heißt es, Adam erkannte seine Frau Eva. Und da ist nicht nur gemeint, dass er irgendwie wahrgenommen hat, okay, die sieht anders aus als ich, das ist eine Frau, die hat irgendwie andere Geschlechtsmerkmale, so wie Biologieunterricht. Nein, es bedeutet ganz klar, Adam hatte Geschlechtsverkehr mit seiner Frau. Die tiefste menschliche Verbindung, die es gibt. Natürlich haben wir mit Jesus keine körperliche Beziehung. Aber durch seinen Heiligen Geist können wir auch ganz eng mit ihm verbunden sein. Vers 17 lesen wir, dass der Geist in ihnen sein wird. Und Vers 23 sagt Jesus, dass der Vater und er in seinen Jüngern Wohnung nehmen wird. Das heißt, wer mit Jesus lebt, kann eine ganz enge Verbindung mit ihm erfahren durch den Heiligen Geist. Jesus ist nicht nur einer, der uns so von außen gegenübertritt, sondern der sozusagen in uns hineinkommen kann, durch den Heiligen Geist. Und ein Zeichen dafür ist das Abendmahl, das wir heute miteinander feiern werden. Und so kann Gott von innen her wirken. Man kann das, Entschuldigung, den Vergleich, aber äußerlich vergleichen mit einer Kopfschmerztablette. Ich habe Kopfschmerzen und dann kann ich mir eine Kopfschmerztablette angucken und sagen, okay, das ist eine Kopfschmerztablette. Das habe ich erkannt. Aber dadurch gehen die Kopfschmerzen nicht weg. Ich kann mir vielleicht die Kopfschmerztablette noch über den Kopf streichen, versuchen, ob das funktioniert. Ich kann sie vielleicht auch ein bisschen zu Pulver machen und das in die Haare einmassieren, die bei mir nicht mehr viel vorhanden sind. Auch dadurch werden die Kopfschmerzen nicht weggehen. Sie gehen nur weg, wenn ich die Tablette einnehme. Dann kann sie von innen her wirken. Und so ist das mit dem Heiligen Geist auch. Der wirkt nicht äußerlich, sondern von innen her. Aber es gibt eben einen Unterschied zu einer Kopfschmerztablette. Die Wirkung der Kopfschmerztablette ist nach einigen Stunden vorbei. Aber die Wirkung des Heiligen Geistes, die bleibt. Wenn es hier heißt, dass der Heilige Geist in den Christen wohnt, dann heißt das, der ist dauerhaft da. Normalerweise, wenn man irgendwo wohnt, dann bleibt man ja erstmal da. Man zieht nicht jeden Tag woanders hin normalerweise. Und so verspricht Jesus mit diesem Wohnen, der Heilige Geist, der ist bei dir, in dir. Und das ist was Neues. Das passiert zu Pfingsten. Manche Christen fragen sich, habe ich eigentlich den Heiligen Geist? Und es gibt auch Christen, die sagen, ja, ja, also wenn du nur so glaubst, dann hast du den Geist eigentlich noch nicht richtig. Du musst noch dieses oder jenes. Es gibt Kreise, da muss man zum Beispiel die Gabe der Zungenrede haben. Steht in 1. Korinther 14, in einer fremden Sprache sprechen, so wie es auch in der Pfingstgeschichte war. Ja, diese Gabe gibt es, eine biblische Gabe. Aber es steht auch im 1. Korintherbrief ganz eindeutig als rhetorische Frage, dass eben nicht alle Christen diese Gabe haben. Jesus hier aber macht keine Einschränkung. Er sagt nicht, du musst erst noch das und das oder die und die Gabe haben, dann hast du den Heiligen Geist. Nein, er verspricht allen seinen Jüngern und darum auch allen, die heute mit ihm leben, eben den Heiligen Geist. Und darum muss kein Christ Angst haben und sich fragen, habe ich jetzt den Geist oder nicht? Natürlich können wir dem Geist mehr oder weniger Raum geben in unserem Leben. Nehmen wir nochmal das Beispiel von der Kopfschmerztablette. Ich kann mir eine ganze Sammlung von Kopfschmerztabletten zulegen und sagen, ja, also ich habe ganz viele Kopfschmerztabletten, aber dann wirken sie nicht in meinem Leben. Und so reicht es auch nicht einfach nur zu sagen, ja, ich habe den Heiligen Geist, sondern er möchte ja wirken in meinem Leben, dass ich ihm Raum gebe, dass ich sage, Herr, fülle mich mit deinem Geist. Aber nochmal, grundsätzlich, jeder Christ, jeder, der zu Jesus gehört, hat den Heiligen Geist. Wohlgemerkt, jeder Christ, nicht jeder Mensch. Das wird hier ganz klar unterschieden, so im Text, sogar zweimal. Da ist es Vers 17, dass die Welt den Geist nicht empfangen kann. Und dann Vers 22, dass Jesus sich den Jüngern zeigen wird und nicht der Welt. Also, wenn Sie oder wenn du unsicher bist, habe ich den Geist oder nicht? Mein Tipp, dann fang neu an mit Jesus. Dann lebt der Heilige Geist auch in dir. Dann wirkt er in deinem Leben. Und dann schenkt er dir einen Frieden, einen inneren Frieden, der tiefer geht als aller äußerer Frieden. Ja, wir sehnen uns in unserer von Krieg geprägten Welt heute besonders nach Frieden. Und es ist gut, wenn wir uns für den Frieden einsetzen und um den Frieden beten. Aber der Friede ist nicht nur äußerlich. Leider wird es in dieser Welt, solange bis Jesus wiederkommt, immer auch Unfrieden, Streit und Krieg geben. Aber es gibt trotzdem einen inneren Frieden. Und diesen inneren Frieden kann ich auch haben, wenn äußerlich alles drunter und drüber geht. Ist schon ein paar Jahre her, aber es fiel mir jetzt wieder ein, wo ich jetzt eine Enkeltochter habe, als unsere Tochter etwa in diesem Alter war, also ein Baby, waren wir mit ihr in Köln bei einem christlichen Kongress und hatten sie so in so einer Babywippe und da war richtig laute Musik, nicht? Also da ist das nichts, was wir hier haben. Und was macht unsere Tochter? Sie schlief. Und ich frage mal, gibt es ein Bild, das mehr den Frieden ausdrückt als ein schlafendes Baby? Was für eine Ruhe, was für ein Frieden, obwohl es so laut war. Und so dachte ich, das ist ein Bild dafür, ja, es ist so viel in unserer Welt, so viel Unruhe, so viel Lärm, so viel Streit, Auseinandersetzungen. Aber ich kann innerlich ruhig sein wie ein schlafendes Baby, weil der Herr durch seinen Geist in mir ist. Und so sagt es Jesus uns ja auch am Schluss unseres Textes. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke sich nicht und fürchte sich nicht. Und dazu passt auch, dass Jesus den Heiligen Geist gleich zweimal als Tröster bezeichnet. Das griechische Wort, was hier steht, kann auch so viel bedeuten wie Ermutiger, Mahner, Bittender. Der Heilige Geist hilft auf vielfältige Weise, gerade dann, wenn es schwer ist, indem er tröstet, ermutigt, einlädt und uns zeigt, das ist der Weg Gottes für dich. Gibt es etwas, was dich gerade besonders beschäftigt, wo du dir Sorgen machst, wo du vielleicht nachts nicht schlafen kannst? Durch seinen Heiligen Geist möchte dir Gott innere Ruhe schenken. Auch eine Ruhe, die es dich leichter schlafen lässt. Auch wenn du an der Situation äußerlich vielleicht gar nichts ändern kannst. Aber du spürst, Gott ist da. Er lebt in dir. Es gibt einen schönen Psalmvers, Psalm 4, da heißt es, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Wie schön. Und es hilft, um diesen Frieden zu erfahren, zu spüren, auch zur Ruhe zu kommen. Und so ist es gut, gerade in stressigen Zeiten einmal abzuschalten, Stille zu suchen. Ich lade Sie und euch ein, jetzt einfach mal tief durchzuatmen, ruhig zu sein und innerlich zu sagen, innerlich zu beten, danke Herr, dass ich durch deinen Geist Ruhe habe in dir, Frieden habe in dir. Das tut gut. Und diese Ruhe, diese innere Ruhe, die der Heilige Geist schenkt. Es ist nicht eine menschengemachte Ruhe. Nicht eine Ruhe, die es bei irgendwelchen Körperübungen gibt. Es ist eine Ruhe durch Gottes Geist. Und der tiefste Grund dieser Ruhe ist Jesus selbst. Er hat alles auf sich genommen, was uns innerlich unruhig macht. Unsere Sorgen, unsere Schwachheit, unsere Schuld. Und er sagt Ihnen und dir heute Morgen zu, das darfst du dir alle, du darfst mir alles bringen, was dich unruhig macht. Was deinem inneren Frieden im Weg steht. Alles habe ich für dich getragen am Kreuz. Und an das kann dich der Heilige Geist heute Morgen erinnern. Und wer diesen inneren Frieden erlebt, braucht keine Angst mehr zu haben, kann in Gelassenheit das tun, was Gott sagt. Und fest damit rechnen, er hilft mir, er beschützt mich, egal was kommt. In meiner Vikariatsgemeinde hatten die Räume der Kirche alle Namen nach bestimmten Christen, die in der Mission tätig waren. Und ein Raum hieß Nommensen. Ludwig Nommensen wuchs unter ärmlichen Verhältnissen auf der Hallig Nordstrand auf. Mit 22 Jahren war er immer noch Gelegenheitsarbeiter. Mit 27 Jahren reiste er nach Batak auf Sumatra als Missionar aus. Er wurde unfreundlich empfangen. Der Dorfälteste warnte ihn, ein Korn, das auf die Straße geworfen wird, wird von den Hühnern aufgepickt. Nommensen antwortete, wenn aber der Mann, der das Reiskorn auf die Straße geworfen hat, die Hühner verjagt, werden sie das Reiskorn nicht fressen. Nommensen blieb. Als er starb, gab es eine einheimische christliche Kirche mit rund 200.000 Christen, weil er darauf vertrauen konnte, der Heilige Geist beschützt ihn. Wer den Frieden Gottes im Herzen hat, kann mutig sein, auch in einer schwierigen kirchlichen und gesellschaftlichen Situation, mutig sein und viel bewegen. Noch etwas fällt auf an unserem Text. An mehreren Stellen spricht Jesus von denen, die seine Gebote halten. Zuerst Vers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Dann Vers 21, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Und dann nochmal ähnlich Vers 24, wer mich aber nicht liebt, der hält meine Gebote nicht. Interessant. Die Liebe zu Jesus und das Leben nach seinen Geboten, das hängt zusammen. Leider wird das heute oft gegeneinander ausgespielt. So dass man dann sagt, ja, ja, da steht zwar in der Bibel das und das, aber ach, das passt nicht zu der Liebe, das passt nicht zu dem, was Jesus eigentlich wollte, also müssen wir das heute nicht mehr so ernst nehmen. Nein, sagt Jesus, was Liebe bedeutet, zeigen die Gebote. Und was den Geboten widerspricht, ist lieblos. Egal, ob es sich für uns so anfühlt oder nicht. Manche zucken da zusammen bei dem Thema Gebote. Das klingt irgendwie nach Gesetzlichkeit, nach Siegerland früher. Da frage ich, sind die Gebote denn etwas Schlechtes? Will Gott uns etwas antun, indem er uns die Gebote gibt? Geht es uns dann besser, wenn wir nicht nach seinen Geboten leben? Natürlich kann der Hinweis auf die Gebote gesetzlich sein. Wenn man irgendwelche menschengemachten Gesetze hat, die gar nicht in der Bibel stehen. Oder wenn man die Gebote in einem moralistischen Sinne versteht, so nach dem Motto, streng dich ein bisschen an, damit du der anständige Christ bist. Wie schön, dass Jesus ein Gott ist, der von der Vergebung spricht und diese Vergebung lebt, diese Vergebung verkörpert durch seinen Tod am Kreuz und dass der Heilige Geist uns das sozusagen immer wieder ins Herz schreiben kann, das gilt für mich. Das wirkt von innen wie die Kopfschmerztablette. Und das verändert auch. Das verändert das Herz. Das verändert mich so, dass ich sage, ich möchte mehr und mehr so leben, wie es Gott gefällt. Zum Bischof von Melanesien kam eines Abends einer seiner Schüler. Bischof, sagte er, was ist das nur? Ich denke, wie ich zuvor nie gedacht habe. Bisher bin ich immer wieder zu einer Heimatinsel und ihren Bräuchen zurückgekehrt. Jetzt denke ich, dass ich nie wieder etwas anderes machen möchte, als auf Gottes Wort zu hören. Ich liebe und wünsche mir Dinge, um die ich mich vorher überhaupt nicht gekümmert habe. Was ist das? Tja, was meinst du wohl, was das ist? Fragt ihn der Bischof. Ich denke, antwortete der Mann, es ist der Geist Gottes in mir. Ja, der Geist Gottes verändert uns, verändert sie, verändert dich, verändert mich. Dass wir eben dann bei den Geboten nicht mehr sagen, ach wie schrecklich, ich darf dieses nicht, ich darf jenes nicht, sondern dass ich gerne das tue, was Gott will. So wie wir auch gerne etwas tun für Menschen, die wir lieben. Und dazu passt auch das griechische Wort, das Luther bei den Geboten mit halten übersetzt. Das kann auch bedeuten, in sich haben. Man könnte auch heute sagen, intus haben. Also durch den Geist Gottes sind die Gebote nicht mehr etwas, was von außen auf mich zukommt, so das muss ich jetzt auch noch machen, sondern etwas, was mich von innen her prägt und bestimmt. Und auch das ist eine Erfahrung des Heiligen Geistes. Wir feiern Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Ich erinnere uns nochmal an das Beispiel vom Anfang, wo es nach dem Weggang der Trainer gut weiterging. Der Heilige Geist kann sozusagen der Trainer sein für das Leben als Christ. Mit ihm können wir immer weiterkommen, wachsen im Glauben. Und uns umso mehr freuen an Jesus. Noch mehr als eine Fußballmannschaft, die gerade die Meisterschaft gewonnen hat. In diesem Sinne, frohe Pfingsten. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns reich beschenkst durch deinen Geist. Hilf, dass wir das nicht nur hören, sondern dass wir das erfahren, heute zu Pfingsten, und dass wir uns neu an dir freuen können. Amen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.
Eine kurze Frage zu Beginn. Wer von euch kennt das Lied Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verändert und Leben schafft? Oh, nicht so viele, okay. Aber ich denke, wir sind es gewohnt, in gesungenen Liedern zum Heiligen Geist zu beten. Und heute habe ich aber mal ein gesprochenes Gebet zum Heiligen Geist dabei, als Fürbittengebet von Gerhard Ter Stegen, 300 Jahre alt. Und ich starte jetzt mit dem Fürbittengebet. Komm, Heiliger Geist, und entzünde in unseren Herzen in Liebe zu dir. Komm, du Geist der Kraft, und bewege unsere Seelen, dass sie hungern und dürsten nach dir. Erfülle mit deiner Gegenwart die Kirche, dass dein Friede nicht von ihr weiche. Segne in ihr jede Verkündigung des Wortes, jeden Dienst der Liebe, jedes Amt der Leitung. Schenke uns für die Neugestaltung unserer Kirche Weisheit, Zucht und Frieden. Du Tröster in aller Not, erbarme dich über uns. Wende deinen Segen nicht von uns ab. Tue mehr, als wir zu bitten vermögen. Amen.
Und nun geht in die Pfingsttage mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.